Meine Lieben, ich habe beim letzten Mal angefangen, über Sakramente zu sprechen und habe euch gesagt, da geht es um einen Teil innerhalb der Theologie, der heißt allgemeine Sakramentenlehre, und habe ein paar Zugänge versucht zu zeigen. Einmal über die Frage, was ist Symbol, was passiert in der Sprache, in den Zeichen der Sprache, wie sprechen wir. In dem Thema Rituale, das hängt alles auch zusammen, Symbol und Rituale. In dem Thema Spiel, was bedeutet, wenn wir spielen, im Sinn der Sakramente. Ich werde es heute noch ein bisschen fortsetzen und vertiefen. Auch heute wieder, unsere evangelischen Geschwister werden es nicht so leicht haben, weil ich ja gesagt habe, die katholische Kirche charakterisiert man ein bisschen grob gesagt als die Kirche des Sakraments, während man für die evangelische Kirche stärker, die sagt, die Kirche des Wortes. Ja. Und ich werde euch nachher auch nochmal zeigen, woher die beiden, im Blick auf die Sakramente, woher das eigentlich kommt. Zunächst, ihr habt diese Bibelstelle gerade in die Stille hinein gehört. Das ist der sogenannte Missionsbefehl, den Jesus den Jüngern erteilt. Die letzte Rede, ganz kurze Rede, die Jesus im Matthäusevangelium hält. Er sagt zu den Jüngern: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel, auf der Erde. Geht zu allen Völkern, macht alle zu meinen Jüngern, tauft sie und lehrt sie alles befolgen, was ich euch geboten habe. Also 4 Anweisungen an die Jünger. Geht hinaus, macht die Menschen zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie, befolgen, was ich euch geboten habe. Erst einmal noch eine kleine, das Spiel habe ich mit euch noch nie gespielt, oder? Was da drin steckt in diesen 4 Anweisungen. Die es schon kennen, die bitte jetzt sich nicht melden. Für die anderen habe ich jetzt ein Rätsel. Das ist eine Aufzählung. Geht hinaus, macht sie zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie. Ja? 4 Anweisungen hintereinander. Das ist elegant geschrieben, weil es im Deutschen eigentlich auch einigermaßen elegant klingt. Im griechischen Original ist das eine Partizipkonstruktion, also die sich mit ein bisschen Grammatik auskennen, die wissen, was das ist. Eine Partizipkonstruktion, die bedeutet, im Grunde ist ein Verb von denen das Wichtigste, von den 4, und die anderen 3 sind auf das bezogen. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich lebe gesund, und gesund lebe ich nur Bananen essend, viel Sport machend, viel schlafend. Ja? Diese 3 sind Partizipien. Habt ihr verstanden? Und die sind alle bezogen auf das eine Verb, das eine Hauptverb. Okay? Also im Grunde qualifizieren 3 Partizipien das eine Verb noch einmal ganz stark. Ich lebe gesund, indem ich Bananen esse oder Gemüse esse, Sport mache, viel schlafe oder sowas. Also die 3 qualifizieren das Gesundleben. So, jetzt ratet einmal bitte, welches von diesen 4 hinausgehen, Jünger machen, taufen, alles lehren. Welches von den 4 ist das Hauptverb im Griechischen, das von allen anderen 3 nochmal verstärkt qualifiziert wird? Einfach mal eine Frage. Die es schon kennen, bitte sich jetzt nicht melden. Die anderen, wer ist für hinausgehen? Geht hinaus. Jawohl, da sind ein paar. Sehr gut. Wer ist für Jünger machen? Okay. Eine. Wer ist für taufen? Ganz viele. Wer ist für alles lehren? Auch ein paar, jawohl. Die wenigsten hatte Jünger machen, das ist das Richtige. Gratulation. ist interessant, ne? Der Missionsbefehl Jesu für seine Kirche heißt, Freunde, Jünger machen. Alle Menschen zu meinen Jüngern machen. Und das tut ihr, indem ihr hinausgeht, indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt, was ich euch geboten habe. Interessant, ne? Wenn man sagt, was ist eigentlich der Fokus der jungen Kirche? Der Fokus der jungen Kirche ist, Menschen in die Jüngerschaft Jesu führen. Und Jüngerschaft heißt sowas wie ein Schüler sein, in der Schule Jesu gehen, in der Schule Jesu lernen. Interessant. Ich finde es deswegen interessant, weil das, und das ist ein typisches Ergebnis, ich habe das auch schon mit Theologieprofessoren gemacht und mit Pastoralreferenten und mit Priestern, es ist nie das Richtige in der Mehrheit rausgekommen. Nie. Und das ist interessant, weil wir das, glaube ich, nicht mehr so wirklich auch im Fokus haben, dass mit Jesus gehen eine Art Schülerschaft ist, ein Jüngersein, in dem man wachsen kann. Als die Glieder der Kirche, als die Getauften. Ich habe es mit reingenommen, diesen Missionsbefehl, erstens, weil ich die Stelle so gern habe und das Spiel so gern habe, aber zweitens, weil irgendwie Taufen ist das Grundding. Taufen gehört dazu. Ja, da gehört natürlich dazu, dass wir rausgehen, aber Taufen und Lehren sind die, durch die man jünger wird, die zwei Hauptaspekte. Taufen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, warum Taufen, aber wenn ihr euch mal in euer Bewusstsein ruft, wie wir zum Beispiel mit der Flüchtlingsproblematik umgehen, oder wenn wir an Schulkinder denken, die nicht getauft sind, das ist schon, glaube ich, ganz tief im christlichen Bewusstsein verankert, dass die Taufe irgendwie was macht. Die Taufe ist irgendwie ein Schnitt. Ob ich es jetzt merke oder nicht, aber ob das Kind getauft ist oder nicht, das macht irgendwas. Wir wissen nicht genau, was es macht, aber es ist zumindest in einem christlichen Kontext richtig wichtig, dass ein Kind getauft ist. Also für diejenigen, die mehr oder weniger noch in der Kirche sind. Ja, das spürt man irgendwie, glaube ich, ganz viele Menschen. Also Taufen ist schon wichtig. Und selbst wenn Erwachsene aus der Kirche ausgetreten sind und die kommen dann doch irgendwann mal zum Pfarrer, weil Taufe ist irgendwie schon wichtig. Gibt's in unseren Breiten noch, ganz häufig. Also Taufe ist das Zeichen, das wir empfangen, durch das wir zumindest vom äußeren Zeichen her und von der inneren Wirklichkeit in die Gemeinschaft mit Christus hineingeführt werden. Aber das jetzt nur mal so als Einleitung. Jetzt möchte ich das Thema Sakramente mit euch noch mal ein bisschen vertiefen. Ich habe euch jetzt hier einen Text, den drösel ich gleich auf, nur mal als einen wuchtigen Text. CIC heißt der Codex Iuris Canonici. Das ist das Kirchenrecht, da steht beschrieben, was sind eigentlich Sakramente. Ich lese es jetzt mal vor und gehe es dann mit euch Punkt für Punkt durch. Die Sakramente des Neuen Bundes, also es geht ums Neue Testament, sind vom Herrn eingesetzt. Also das ist schon mal ganz wuchtig und das ist im Blick auf die 7 Sakramente für unsere evangelischen Geschwister eine richtige Herausforderung. 7 Sakramente von Jesus eingesetzt. Sie sind der Kirche anvertraut. Die Kirche hat gewissermaßen die Sachwaltung des über die Sakramente. Sie sind Handlungen Christi und der Kirche. Wenn der Priester die Messe feiert, die Wandlungsworte spricht, handelt Christus und er tut es mit und in der Kirche. Es ist auch die Handlung der Kirche. Wichtig ist, dass er weder Theater spielt, haben wir das letzte Mal gehabt, noch irgendwie sich da selbst aufmandeln kann. Christus handelt. Ja? Sie sind Zeichen und Mittel. Zeichen haben wir das letzte Mal intensiver besprochen. Mittel, also Hilfsmittel, was tun die Hilfsmittel jetzt und die Zeichen? Sie drücken den Glauben aus, sie bestärken den Glauben und sie verehren Gott. Ausdruck des Glaubens, wir werden getauft, wir feiern die Eucharistie, wir gehen zur Beichte, alles Ausdrucksformen unseres Glaubens, Ausdrucksmittel unseres Glaubens. Wir werden, glauben wir, dadurch im Glauben bestärkt und sie sind auch Zeichen der Verehrung Gottes. Ganz wichtig, dass das auch für die Gottesverehrung wichtig ist. Sie bewirken die Heiligung der Menschen. Frag mich oft, ob das wirklich so ist. Ja, also wenn ich mich selber anschaue und meine sakramentale Praxis, dann denke ich mir manchmal, mach mal ein bisschen zu her. Okay? Ich feiere doch oft die Messe und gehe zum Beichten, aber es ist bei mir zumindest träge. Und so tragen sie, und das ist jetzt auch nochmal wichtig, im hohen Maße dazu bei, dass die kirchliche Gemeinschaft herbeigeführt, gestärkt und dargestellt wird. In der Eucharistie sieht man das wieder am allerbesten. Christliche Gemeinschaft, kirchliche Gemeinschaft wird herbeigeführt. Die Menschen kommen zusammen, feiern das. Sie wird gestärkt. Also das, was wir da tun, ist das Handeln der Kirche. Und das zeigt sich auch darin. Wenn wir das tun, Eucharistie feiern, zeigt sich darin die ganze Kirche. Und dann heißt es, deshalb haben sowohl die geistlichen Amtsträger als auch die übrigen Gläubigen bei ihrer Feier mit höchster Ehrfurcht und gebotener Sorgfalt vorzugehen. Das Kirchenrecht beschreibt sehr gut oder sehr knapp, sehr pointiert, sehr dicht, was sind eigentlich Sakramente. Okay, ich gehe es mal mit euch durch. Also Handlungen Christi, von ihm eingesetzt. Das zeige ich euch nachher noch an Bibelstellen ein bisschen besser. An der Eucharistie zum Beispiel kann man es am besten zeigen. Jesus feiert das Abendmahl und sagt, Freunde, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und so oft ihr es tut, tut es im Gedenken an mich. Christus setzt ein und sagt, das macht er. Warum ausgerechnet das? Weiß ich nicht. Warum er Brot und Wein? Naja, sind tiefe symbolische Zeichen, die den Menschen nähern und den Menschen erfreuen. Aber warum er jetzt nicht was anderes genommen hat, weiß ich nicht. Er hat es halt so gemacht. Ja? Natürlich die Erinnerung an Pascha, Brot, das ist schon wichtig, aber er hätte es auch anders machen können. Von Christus eingesetzt. Bei der Taufe, haben wir gerade gesehen, Taufbefehl, tauft sie alle. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Warum? Mit Wasser, ja, Wasser, tiefes Symbol für Reinigung. Aber Johannes hat auch schon mit Wasser getauft, nur nicht mit Feuer und Heiligen Geist, was wir das letzte Mal gesehen haben. Wasser, ein Bild für innere Reinigung, für Erneuerung, für Erfrischung, für durch den Jordan gehen, durchs Rote Meer ziehen und so weiter. Von Christus eingesetzt, glauben wir. Handlungen der Kirche, ihr anvertraut. Die Kirche hat die Sachwalterschaft der Sakramente. Wir können auch einigermaßen als Kirche, und das hat die Kirche immer getan, bestimmen, wie die Sakramente ablaufen. Das kann die Kirche als Ganze festlegen. Es ist nicht beliebig, aber die Kirche kann festlegen, wie es abläuft. Zum Beispiel, dass die Menschen zum Beichten kommen dürfen, hat die Kirche erst im Laufe ihrer Geschichte erkannt, und zwar das Thema wiederholte Beichte, hat die Kirche erst im Laufe ihrer Geschichte in der Kraft des Heiligen Geistes erkannt. Deswegen hat es zu der Praxis geführt, in den ersten Jahrhunderten hat man das nicht so einfach gekannt, hat man einmal noch beichten, wenn jemand schwer gesündigt hat, und das musste ja dann irgendwie vor der ganzen Gemeinde alles bekennen und so weiter. Das war die ursprüngliche Bußpraxis. Und die kommt man eigentlich nur einmal vollziehen in der alten Kirche. Die Kirche hat im Laufe der Geschichte erkannt, dass das Sakrament der Beichte ihr geschenkt ist, immer wieder neue Sünden zu vergeben. War nicht von Anfang an da. Das hat oft dazu geführt, dass mancher in der alten Kirche sich erst auf dem Sterbebett hat taufen lassen. Weil sie Angst gehabt haben, naja, dann sündige ich wieder und dann ist wieder alles dahin und sowas. Ne? Also die Kirche hat das anvertraut bekommen, und es ist auch nicht beliebig, die macht auch nicht, was sie will, sondern sie erkennt im Gehen durch die Geschichte, wie sie die Sakramente verwaltet. Eucharistie und Taufe waren immer ziemlich klar. Dass Eucharistie am Tag des Herrn gefeiert wird und die Kirche aufbaut, war immer klar. Dass Taufe Zeichen der Zugehörigkeit zu Jesus ist, war immer klar. Ob Kinder getauft werden sollen, war nicht immer klar. Beispiel. Hat die Kirche im Lauf der Geschichte erkannt. Zeichen und Mittel des neuen Bundes, über Zeichen haben wir gesprochen. Mittel heißt, da geht's auch um Vermittlung. Das Göttliche wird ins Menschliche hinein vermittelt und das Menschliche wird ins Göttliche hinein vermittelt. Ja? Also Mittel auch als Form der Vermittlung. Etwas verkürzt ist es, wenn wir Mittel betrachten wie eine Tablette. Wie eine Medizin. Das ist es zwar auch, aber es wird verkürzt. Ne? Wenn die Eucharistie ist mein Heilmittel und ich schluck's und dann geht's mir wieder gut. Das ist zu verkürzt, zu reduziert. Der Glaube wird ausgedrückt und bestärkt. Ja, also vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, wenn man Glauben ausdrückt, dann wird der auch innerlich bestärkt und vollzogen. Ich erzähle in letzter Zeit gern das Beispiel von einem Organisten. Weiß nicht, habe ich es vielleicht letztes Mal schon erzählt? Habe es jetzt mehrfach erzählt, weil es mich sehr beschäftigt hat. Ich habe einen Organisten neulich gesprochen, war ungefähr mein Alter, hat seine kirchenmusikalische Leidenschaft als seine Berufung dargestellt. Ja, ich bin Musiker und mit dem drücke ich meine Gottesbeziehung aus und schenke die auch anderen. Also das war so sein Ding. Und dann hat er mir erzählt, dass er 3 Geschwister hat, aus einer katholischen Familie kommt und die 3 Geschwister sind ungefähr im selben Alter. Also ein bisschen 2-3 Jahre auseinander. Und alle 3 Geschwister weit weg von der Kirche. Alle 3 Geschwister weit weg von der Kirche. Warum? Meine These, weil unsere Kultur eine ist, die weit weg vom Glauben und von der Kirche führt und nicht hinführt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, glauben Sie, wenn Sie nicht die Kirchenmusik hätten, ob Sie dann noch gläubig wären? Dann hat er gesagt, na ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Dann wird es mir genauso gehen wie meinen Geschwistern. Und was bedeutet es zum Thema Ausdrücken und Bestärken? Naja, indem ich betend, Musik machen, meinen Glauben vollziehe, ausdrücke, hält er mich auch drin. Ja, das ist nicht so, Glaube ist auch sowas wie eine Tugend. Wir nennen das, der Glaube ist eine von den 3 göttlichen Tugenden. Und Tugend heißt, sie kann wachsen, stärker werden, sich vertiefen oder sie kann verdunsten. Deswegen sind Sakramente sowohl Ausdruck wie Bekräftigung des Glaubens. Ja? Außerdem wirkt die Gnade in ihnen ohnehin. Gott wird verehrt. Ganz wichtiger Punkt, wisst ihr, auch wir müssen immer wieder neu in unserem Gottesdienst, in unserem Lobpreis, in unserem Beten immer wieder fragen, geht es uns wirklich mal um Gott als Gott? Oder geht es uns eigentlich dauernd nur um uns selber? Geht es uns manchmal oder hoffentlich oft genug um Gott als Gott? Wisst ihr, wenn wir aus dem Gottesdienst rausgehen, ganz oft diskutieren wir dann, war die Musik gut und war die Predigt gut? Und wir diskutieren fast nie die Frage, war das gottgemäß? Meint ihr, das hat Gott gefallen, was wir da gefeiert, vollzogen, gesungen, gebetet haben? Geht's um Gott als Gott? Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass wir, für wen beten wir, für wen singen wir, vor wem sind wir da? Vor Gott als Gott. Nicht zu schnell immer nur, Herr, du siehst mich und du hast mich lieb und du, ist auch gut, ist auch wichtig. Aber bei uns ist es im Grunde nur so oder ganz oft nur so. Ja? Also wir verehren durch die Sakramente auf Gott. Es bewirkt die Heiligung des Menschen. Wir glauben, durch die Sakramente empfangen wir eine spezielle Gnade. Eine spezielle Gnade. Sündenvergebung, Taufe. Einige Sakramente sind nicht wiederholbar, einige sind wiederholbar. Das hat die Kirche erkannt und erfahren. Taufe ist einmal und gut. Firmung ist einmal und gut. Weihe ist einmal und gut. Priesterweihe, Diakonenweihe. Ehe ist wiederholbar, wenn der Partner stirbt. Ja, aber Beichte ist wiederholbar, Krankensalbung ist wiederholbar, manche der Sakramente sind wiederholbar. Führen die kirchliche Gemeinschaft herbei, stellen sie her und stellen sie da, habe ich gerade schon drüber gesprochen, deswegen höchste Ehrfurcht geboten. Jetzt habe ich noch einen Punkt. Das zweite Vatikanische Konzil, das war die wichtigste Kirchenversammlung im 20. Jahrhundert, wo sich mehrere tausend Bischöfe aus der ganzen Welt getroffen haben und gesagt und gefragt haben, was sind die Hauptfragen der Kirche für unsere Zeit und haben der Kirche gewissermaßen ein neues Gesicht gegeben, aber in der tiefen Tradition. Also eure Großeltern oder eure Urgroßeltern kennen zum Beispiel noch völlig anderen Gottesdienst, völlig andere Umgangsformen in der Kirche. Ja? Das heißt, ist alles durch die Erneuerung des Zweiten Vatikanischen Konzils passiert. Da ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man den Feiercharakter der Liturgie betont hat. Also beispielsweise die Eucharistie ist ein heiliges Geschehen, ein heiliges Spiel, in das wir selber eintreten, an dem wir selber partizipieren und nicht nur Zuschauer sind. Vorm Konzil war es meistens so, dass der Priester mit dem Rücken zum Volk, das ist jetzt, ich will das gar nicht qualifizieren als gut oder schlecht, aber in Latein gesprochen hat und die Leute hinten haben irgendwie teilgenommen und Rosenkranz gebetet, meistens, weil sie ohnehin nichts verstanden haben. Ja? Das heißt, das Konzil hat sich wieder ganz intensiv über die Frage beschäftigt, ja, wie werden denn unsere Gläubigen damit hineingenommen und nehmen teil an dem Geschehen? Das ist eine Art dramatisches Spiel. Ja, wir stellen uns vor Gott hin, wir dürfen jetzt teilnehmen an der heiligsten Handlung der Welt, im heiligsten Raum der Welt, nämlich in der Kirche, und wir sind dabei. Okay, erst einmal, Herr, erbarme dich, ich bin nicht würdig, dass ich dabei bin. Ja? Und dann, okay, wir hören jetzt mal sein Wort. Und dann antworten wir mit unserem Wort, aber das ist auch wieder Wort Gottes, weil die Psalmen Wort Gottes geworden sind. Und dann kommt das Evangelium und dann stehen wir auf und bekreuzigen uns, weil wir jetzt Gottes Wort hören. Wir sind mit hineingenommen. Also heiliges Spiel und wir sind Akteure in diesem Spiel. Die Frage ist an uns alle, auch an mich, sind wir Akteure oder sind wir doch nur Zuschauer? Ganz häufig, ne? Aber wir sind Akteure. Wir werden in diese Handlung hineingenommen, damit Gott uns begegnet und uns verwandeln kann. Feiercharakter der Liturgie. Bedeutung für den Einzelnen und die ganze Kirche. Also sie sind gemeint. Ne? Das ist nicht so einfach, ich gehe in Kirche und dann gehe ich wieder und habe meine Pflicht erfüllt, sondern sie sind gemeint. Du bist gemeint. Gott spricht dich an in der Gemeinschaft der Kirche. Dialogischer Charakter. Auch das ist ganz wichtig. Die Kirche hat neu verstanden, dass, also bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil war ein Verständnis von Offenbarung, Gott lehrt und der Mensch hört und macht. Ist nicht völlig verkehrt? Jetzt hat man gesehen, ja, das stimmt schon, Gott lehrt und der Mensch hört und macht, aber Gott gibt sich selber. Gott macht sich klein und schenkt sich selber. Und der Mensch ist eingeladen, ihn anzunehmen. Nicht einfach nur Wörter zu hören wie ein Befehlsempfänger, sondern ihm wirklich zu begegnen. Anzunehmen, aufzunehmen, in die Beziehung einzutreten. Dialogischer Charakter des Offenbarungsgeschehens. Wir sprechen von einem Bund. Wir sprechen auch vom Ineinander von Schöpfung und Sakrament. Ich habe beim letzten Mal gesagt, Sakramente sind Zeichen der Gegenwart Gottes. Und natürlich kannst du in den Wald gehen und sagen, da begegne ich auch Gott, weil er der Schöpfer vom Wald und von den Bergen und vom Fluss und von allem ist. Aber wir glauben, je tiefer du in die Erfahrung hineinkommst, dass Gott dich dir persönlich in der Eucharistie schenkt, desto mehr wirst du befähigt, ihn in der Natur, in jedem Menschen zu erkennen. Das heißt, es geht nicht um entweder oder, ich gehe in die Kirche oder ich gehe in den Wald, sondern in der Eucharistie, wenn wir lernen, sie vollziehen, den Bund mit Gott leben, dann lernen wir ihn tiefer im anderen erkennen. Ja? Wichtiger Punkt. Ineinander von Schöpfung und Sakrament, ineinander von Geschichte und Heilsgeschichte. Ich habe beim letzten Mal gesagt, Gott spricht in deine Geschichte hinein und will sie verändern. Gott spricht in die ganze Geschichte der Welt hinein und will den Lauf der Weltgeschichte verändern. Die Welt will oft nicht, oft genug. Und ich, ehrlich gesagt, will auch oft genug nicht. Deswegen gibt es zum Beispiel das Fach Kirchengeschichte, weil wir in der Kirchengeschichte sehr viel stärker, wir glauben als Kirchengeschichtler, es gibt sowas wie Heilsgeschichte. Mitten durch die ganze gebrochene Geschichte der Welt. Es gibt Heilsgeschichte. Und die Sakramente sind auch Ausdruck der Heilsgeschichte Gottes mit dir. Er will in unsere Geschichte hineinsprechen und hineinwirken. Die Zentralität der Eucharistie ist betont worden, darüber spreche ich noch irgendwann mal ausführlich. Im Grunde ist die dichteste Form der Gegenwart Gottes seine Selbsthingabe in der Eucharistie. Und wenn ich vorhin gesagt habe, wir erkennen seine Gegenwart in der Schöpfung auch noch einmal tiefer, dann deswegen, weil sich das von dieser Selbsthingabe ableitet. Aber das machen wir noch einmal vertieft. Wichtiger Punkt noch, das ist auch richtig neu, das hat die Kirche so im Grunde bis ins 20. Jahrhundert hinein nicht gewusst und auch nicht wirklich formuliert. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt, im Grunde ist die ganze Kirche Sakrament. Das heißt, die ganze Kirche ist Zeichen und Mittel der Vereinigung Gottes mit der ganzen Menschheit. Deswegen ist unser Kirchenverständnis sakramental. Und wenn jetzt evangelische Geschwister da sind, die wissen, dass ich jetzt gerade was erzählt habe, was völlig verschieden ist von dem, was sie als Kirche verstehen. Wir treten in die Kirche ein und sind gewissermaßen in dem Ort, in dem Gott gegenwärtig ist. Ich habe das schon ein paar Mal vom Blick der Mutter Gottes her gesagt. Ne? Die selbst der Ort ist, in den wir eintreten. Irgendwie. Weil dort Gott wohnt und gegenwärtig ist. Wir reden heute so leicht, ne? Der Pfarrer hat mich geärgert, ich trete aus der Kirche aus. Freunde, das Mysterium der Kirche hängt nicht von dem Pfarrer ab, ob das jetzt ein Idiot ist oder nicht. Wirklich nicht. Durch den Gang der Geschichte. Es hängt nicht einmal davon ab, ob du den Papst magst oder nicht. Und schon gar nicht, ob du den Bischof gut findest oder nicht. Das Mysterium der Kirche ist viel tiefer. Der Papst, der Bischof, der Pfarrer, die leben auch aus diesem Mysterium. Aus dem Geheimnis der Kirche. Ja? Also, neulich, vielleicht habt ihr es mitgekriegt, es war echt ein interessantes Gespräch mit einem Priester, der weggegangen ist, weil er heiraten wollte, den Zölibat nicht mehr leben konnte, habe ich für einiger Zeit ein Gespräch gehabt. Und irgendwie war in dessen Herzen, Priester sein ist wichtig für mein Leben, verheiratet sein ist auch wichtig, jetzt gehe ich zu den Altkatholiken, weil da darf man verheiratet sein. Und dann, so im Laufe des Gesprächs, erzählte man, nee, er geht jetzt doch nicht zu den Altkatholiken. Warum? Er hat erkannt, man kann seine Kirchenzugehörigkeit nicht einfach abschütteln, wie man einen Anzug auszieht und einen neuen anzieht. Also er hat etwas von dem Mysterium der Zugehörigkeit zur Kirche erkannt, dass ich dort in einer ganz tiefen Weise zu Hause bin. Ja? Also die ganze Kirche ist Sakrament der Vereinigung Gottes mit den Menschen. Jetzt hat noch ein kurzer Ausblick auf die Frage, warum es eigentlich 7? Auch da wieder unsere evangelischen Geschwister sagen, wir haben 2 oder vielleicht 3. 2 heißt Taufe und Abendmahl oder Eucharistie, bei uns heißt Eucharistie. Und das dritte wäre vielleicht noch Beichte. Wir haben 7. Und wir tun uns, ehrlich gesagt, warum haben die evangelischen Geschwister auf 2 oder 3 reduziert? Weil sie sagen, Schrift, sola scriptura, ganz klarer Befehl von Jesus, wem ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben, also Beichte gehört irgendwie noch mit rein. Also 2 bis 3, wir haben 7. Und jetzt sagen die, also dann begründet mir doch mal, wo in der Schrift es mit denen 7 steht. Ja, das ist ganz stark bei unseren evangelischen Geschichten. Aber zunächst einmal, 7-Zahl, also man muss ehrlich sagen, das sind unsere 7, ne? Taufe, Buße, Eucharistie, Firmung, Ehe, Weihe, Krankensalbung, 7 Sakramente. Besondere Zeichen des Heils und der Gnade Gottes. Und jetzt werdet ihr euch wundern. Im Grunde ist wirklich vom Lehramt festgelegt worden, dass es 7 sind, erst im 15. Jahrhundert. Also es vergehen mal locker 1500 Jahre, dann sagt die Kirche 7. Ja. Wir haben schon im 13. Jahrhundert, hat der heilige Thomas von Aquin auch schon gesagt, 7. Und wir fragen uns, naja, wie und warum? Also, die Kirche liebt die Zahl 7. Das ist aber nur, das ist nicht der Hauptgrund. Aber die Kirche liebt die Zahl 7. 7 Todsünden, 7 Sakramente sowieso. In 7 Tagen ist die Welt erschaffen worden. 7 Tugenden, 3 göttliche, 4 Kardinaltugenden, sowas. Also die Kirche liebt die Zahl 7, aber es gibt andere tiefere Begründungen. Die Schrift bringe ich noch. Davor hat man zum Beispiel debattiert, ob eine Abzweihe oder eine Ordensweihe nicht ein Sakrament ist. Ich habe einmal eine ewige Profess gemacht auf meinen Orden. Das ist kein Sakrament. Oder man hat diskutiert, ob die Fußwaschung ein Sakrament ist. die wir am Gründonnerstag feiern. Warum ist das kein Sakrament? Ich sage euch gleich noch ein paar Begründungen. Also 7 hat man dann irgendwann festgestellt. Der Thomas, sehr nah am Menschen, ich liebe den Thomas von Aquin. Thomas sagt, es gibt Analogien zum menschlichen Leben und zum geistlichen Leben, zum menschlichen Wachstum und zum geistlichen Wachstum. Der Mensch wird gezeugt, er wächst und er muss sich ernähren. Taufe, Firmung, Eucharistie. Er wird neu gezeugt in der Taufe, er wächst, Firmung stärkt ihn und er wird ernährt, nimmt die Eucharistie in sich auf. Ja? Ganz normales menschliches und geistliches Wachstum. Zweiter Punkt, der Mensch braucht heilende Behandlung, Buße und Krankensalbung. Ja? Also der Mensch muss immer wieder gesund werden, braucht er Vergebung und braucht dann am Schluss, vielleicht wenn es aufs Ende zugeht, nochmal den Flash. Und dann, der Mensch ist eingegliedert in die Gesellschaft, Gemeinschaft mit einer bestimmten Aufgabe. Ordo. Ehestand, Priesterstand. Thomas nimmt einfach das menschliche Leben und legt das geistliche Leben darüber. Sehr einleuchtend, finde ich. Hat aber noch eine andere Geschichte. Ihr kennt vielleicht, dass aus der platonischen Tradition kommt, dass es 4 Kardinaltugenden gibt. Ja, die Klugheit, die Maßhaltung, die Tapferkeit und die Gerechtigkeit. 4 Kardinaltugenden, in denen ist irgendwie das ganze tugendhafte Leben der Menschen zusammengefügt. Beim Platon. Und die Kirche hat gesagt, stimmt, Platon ist auch ziemlich klug. Aber wir haben noch die 3 Kardinaltugenden obendrauf. Paulus, die 3 göttlichen Tugenden obendrauf. Paulus sagt, Glaube, Hoffnung, Liebe. Entschuldigung, 4. Ja, die Leidenschaft gebe ich mir durch. Also 4 Kardinaltugenden, 3 göttliche Tugenden, 7. Yes. Also Taufe, Glaube, Eucharistie, Liebe, Krankensalbung, Hoffnung, Glaube, Hoffnung, Liebe. Ja, relativ einleuchtend. Tapferkeit, Firmung, wir stärken dich. Die Ehe gegen die Begierlichkeit. Ja, also unser Sexualtrieb, der würde wild umeinander hauen, aber da wird er kanalisiert. Maß halten. Die Buße gegen die Bosheit als Bezug auf die Gerechtigkeit und der Ordo auf die Klugheit, weil es zum Ordo, zum priesterlichen Dienst gehört, auch zu lehren. Die Weisheit Gottes zu empfangen und weiterzugeben. Ja? Habt ihr Fragen? Nee? Okay, also das ist auch nochmal, Thomas findet 7 super und findet menschliche Analogien und findet die Tugendanalogien. Aber jetzt Einsetzung durch Jesus, die Herausforderung durch die Reformatoren. Was sind die denn eingesetzt worden durch Jesus? Also aus katholischer Sicht glauben wir, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, die katholische Kirche denkt immer sowohl als auch. Die evangelische Kirche neigt dazu zu denken, nur sola scriptura, nur durch die Schrift, sola gratia, nur durch die Gnade, solus Christus, nur durch Christus, sola fide, nur durch den Glauben. Unsere Kirche sagt immer, ja, es gibt die Gnade und es gibt die menschliche Mitwirkung. Es gibt das Gesetz und es gibt die menschliche Freiheit. Und die wirken immer eher ineinander. Und wir glauben jetzt, es gibt nicht nur Schrift, sola scriptura, sondern es gibt Schrift und Tradition. Die Kirche glaubt, dass die Schrift selbst, die Heilige Schrift selbst ein Produkt der Tradition ist. Die Schrift war noch nicht da, wo Jesus tot war und auferstanden war und dann waren die Apostel da und haben nicht gesagt, aus welchem Buch lesen wir jetzt vor, sondern die waren beseelt von Jesus und haben seine Worte und sein Leben und seine Lehre verkündet. Und irgendwann hat sie jemand aufgeschrieben, aber das war schon ein Produkt der Tradition. Das war schon Kirche. Und dann geht Kirche weiter und wir lernen in unserer Tradition die Schrift auszulegen. In unserer Geschichte als Kirche. Deswegen glauben wir, Bei den Sakramenten, bei den anderen, die wir haben, die kommen durch den Auferstandenen in der apostolischen Tradition. Die Jünger erkennen, wie sie im Geist Jesu rausgehen und Gemeinden bilden und Jünger machen sollen und erkennen, dass zum Beispiel die Firmung oder die Salbung mit dem Heiligen Geist etwas ist, was ihr Auftrag ist. Oder sie erkennen, dass die Salbung für Kranke etwas ist, was ihr Auftrag ist. Oder sie erkennen, dass sie vom Auferstandenen, nicht vom lebenden Jesus, also schon lebenden, aber nicht geschichtlichen Jesus, beauftragt worden sind, Sünden zu vergeben. Das heißt, in der apostolischen Tradition der Schrift entwickeln sich die Sakramente, zum Beispiel die Taufe, das haben wir gesehen, durch Jesus, der sich selber hat von Johannes taufen lassen, aber dann die Jünger beauftragt hat, selber zu taufen. Eucharistie haben wir auch gesehen. Beichte, Johannes 20, der Auferstandene, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem nicht, dem nicht. Firmung, Apostelgeschichte 8, 14 bis 17, da lesen wir eine Geschichte, wo Philippus, der Diakon, bei den Samaritern missioniert. Und dann hören die Apostel, da sind jetzt Leute, die gläubig geworden sind. Und dann gehen wir hin, wir Apostel, Petrus und Johannes, und salben die noch mit dem Heiligen Geist. Firmung. Ja? Aber es ist nicht von Jesus eingesetzt, aber aus der Erkenntnis, oder wir glauben schon von Jesus, aber aus der Erkenntnis, dass die Jünger in der Kraft Jesu handeln. Beispiel. Ne? Ehe, ja, wir glauben hier, dass Christus selber der Bräutigam ist, der mit seiner Kirche einen Bund eingeht und die Ehe des neuen Bundes in diesen Bund hineingestellt ist und ihn abbildet. Am Anfang war es nicht so, sagt Jesus, wo sie ihn fragen, ob die Menschen einander Scheidungsurkunden ausstellen dürfen, weil Mose das erlaubt habe. Dann sagt Jesus, das hat er erlaubt, weil ihr so hartherzig seid. Am Anfang war es nicht so. Am Anfang hat Gott zwei Menschen zusammengefügt und was er verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Und Jesus ist der, der den heilen Anfang wiederherstellt. Deswegen Ehe als Sakrament. Verstehen unsere Geschwister in der evangelischen Kirche nicht so. Luther sagt mal ausdrücklich, die Ehe ist ein weltlich Ding. Ja? Ordo, also Ordo heißt Weihesakrament, das glauben wir, kommt durch die Auswahl und die Einsetzung der Apostel. Ich glaube, dass ich in einer ununterbrochenen Reihenfolge der Nachfolge der Jünger stehe. Das Apostelamt ist durch Handauflegung weitergegeben worden. Und ich bin überzeugt, dass der Kardinal Marx hat mich geweiht zum Bischof und mir die Hand aufgelegt. Das ist eine ununterbrochene Folge seit dem Beginn der Apostelzeit. Ordo. Und schließlich die Krankensalbung, das steht, Jesus, erstens hat Jesus geheilt und zweitens steht im Jakobusbrief, also auch wieder in der apostolischen Zeit, ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten rufen, dann sollen die Hände auflegen und ihn salben und dann wird er wieder gesund. Oder er wird gestärkt für seinen Weg oder sowas. Ne? Also so glauben wir, dass die biblischen Bezüge zu den Sakramenten uns dazu geführt haben, dass wir das sagen können, wir haben 7 Sakramente und das ist übrigens dasselbe wie in der Ostkirche. Die Ostkirche zählt auch 7 Sakramente.